herzlich willkommen zur Miniserie Hast du schon gehört?
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Hast du schon gehört, deinem Newsformat der Privatpiloten-Lounge. Als erstes habe ich euch folgende News mitgebracht, und zwar steht eine neue Airline in den Startlöchern. Am 5. Mai 2025 wird das deutsche Startup Fly V-Bird seinen Flugbetrieb am Bodensee Airport in Friedrichshafen aufnehmen. Aber was ist das Besondere an Fly V-Bird? Die Airline gibt ihren Passagieren die Möglichkeit, den Flugplan aktiv mitzugestalten. Mit einer innovativen, algorithmusbasierten Buchungsplattform will Fly V-Bird ein flexibles, maßgeschneidertes Flugnetz auf Abruf schaffen. Das Unternehmen plant, kleinere Flughäfen direkt und auf nachhaltige Weise miteinander zu verbringen, vor allem für Geschäftsreisende. Für die ersten Flüge setzt Fly V-Bird auf die neunsitzige Technam P212. Am 5. Mai 2025 heben die dann zum ersten Mal kommerziell ab, sagt Anton Lutz, der Geschäftsführer von Fly V-Bird. Auch Klaus-Dieter Wehr, Geschäftsführer des Bodensee Airports, zeigt sich begeistert, denn die wirtschaftsstarke Region rund um den Bodensee und die Mobilitätsbedürfnisse der Unternehmen bieten Fly V-Bird perfekte Voraussetzungen. Und generell freut er sich natürlich auf mehr Verkehr. Bei der Vorstellung hat Fly V-Bird die Technam P2012 von Alpenair eingesetzt. Mal sehen, ob das dann später auch so sein wird. Jedenfalls ein spannendes Konzept. Bleiben wir bei den etwas größeren Flugzeugen. Pilatus, die Firma aus der Schweiz, hat eine große Auszeichnung erhalten. Markus Bucher, CEO von Pilatus, hat gemeinsam mit seinem Team bei den Living Legends of Aviation Europe Awards einen der begehrtesten Preise der Luftfahrt entgegengenommen. Für ihre herausragende Leistung in der Aviatik wurde Pilatus mit dem renommierten Sam B. Williams Technology Award ausgezeichnet. Ein Meilenstein für das Unternehmen, das weltbekannt für die Herstellung einzigartiger Flugzeuge wie die PC-12, PC-24 oder auch die PC-6 ist. Die Verleihung fand im beeindruckenden Eventresort Scalaria am Wolfgangsee in Österreich statt, wo die sogenannten Oscars der Luftfahrt bereits zum vierten Mal vergeben wurden. Die Veranstaltung ehrt Unternehmen und Persönlichkeiten, die einen bedeutenden Beitrag zur Luft- und Raumfahrt geleistet haben. Überreicht wurde der Preis von Greg G. Williams, dem CEO von Williams International, einem der führenden Hersteller von Jettriebwerken. Besonders beeindruckend war, dass Hollywood-Star Morgan Freeman, selbst ein begeisterter Flugfanatiker, dem Video, was die Einführung von Pilatus präsentierte, seine Stimme lieh. Markus Bucher zeigte sich überwältigt. Dieser Preis ist eine große Ehre für das gesamte Pilatus-Team und eine Anerkennung unserer harten Arbeit, seine Motivation, weiterhin die besten Flugzeuge der Welt zu entwickeln. Die Organisation Living Legends of Aviation wurde 2003 gegründet, um die Meilensteine des zweiten Jahrtausends der Luftfahrt zu feiern und besonders Leistungen von Pilotinnen, Industriepionieren und Astronauten zu würdigen. Zu den Preisträgern gehörten unter anderem schon Sir Richard Branson und Felix Baumgartner. Also nicht schlecht, was Pilatus da bekommen hat. Bleiben wir bei Innovation. Und zwar wurde ein innovatives Flugzeugprojekt vorgestellt und soll bald abheben. Die Firma Apus hat auf dem brandenburgischen Flugplatz Strausberg ihr neuestes Projekt, die Apus I2, der Öffentlichkeit präsentiert. Das Besondere, das zweimotorige Flugzeug wird von einem Brennstoffzellenantrieb angetrieben, was es besonders klimafreundlich macht, und der Jungfernflug soll bereits in 3 Monaten sein. Bei einem feierlichen Rollout hob der CEO von Apus, Philipp Scheffel, die großartige Leistung seines Teams hervor. Über mehrere Jahre haben sie das Flugzeug, das mit dieser umweltfreundlichen Technologie ausgestattet ist, selbst entwickelt und gebaut. Nach 10 Jahren harter Forschungs- und Entwicklungsarbeit steht hier nun ein vollständiges Flugzeug auf dem Hof, sagte Scheffel stolz vor den versammelten Medienvertretern. Begonnen hat Apus mit 30 Mitarbeitern, doch inzwischen ist das Team auf 70 Spezialisten angewachsen und viele der Komponenten wie die Tanks für den gasförmigen Wasserstoff wurden von den Ingenieuren selbst entwickelt. Besonders herausfordernd war die Entwicklung der komplexen Software, die den Brennstoffzellenantrieb steuert. Nach dem Rollout am 6. September steht der Jungfernflug der Apus I2 in nun 3 Monaten bevor und die Musterzulassung des Flugzeuges soll im Jahr 2027 stattfinden. Ist also noch ein bisschen ein Weg, aber ist schon ordentlich was passiert. Also schön, dass es da in der Luftfahrt weitergeht.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Auf der anderen Seite kriegen wir immer mehr solcher Nachrichten wie diese hier. Der Flugplatz Wieck auf Föhr steht vor drastischen Veränderungen und das zum Nachteil der Fliegerei. Der Verkehrsflugplatz Wieck auf Föhr soll stark verkleinert und zum Sonderlandeplatz herabgestuft werden. Und das alles zugunsten von Wohnmobilstellplätzen. Die Amtsverwaltung Föhr am Rum hat ein sogenanntes Zukunftsprogramm beschlossen, das bis Ende 2027 vollständig umgesetzt werden soll. Für uns Piloten eine besorgniserregende Nachricht, denn die Start-Landerichtung 0927, die derzeit noch in Betrieb ist, soll komplett eingestellt werden. In der Beschlussvorlage wird das mit Lärmbelastung für die Stadt Wieck und dem Luftsicherheitsrisiko begründet. Aber auch der Golfclub Föhr e.V. spielt eine Rolle. Die westlich der Bahn liegenden Bäume müssen regelmäßig zurückgeschnitten werden und das hat einen großen Aufwand zur Folge. Der Flugbetrieb soll künftig nur noch über die verbleibende Bahn 0220 abgewickelt werden, was die Kapazität und Flexibilität deutlich einschränken dürfte. Und für alle Leute, die da schon mal angeflogen sind und die Windverhältnisse hier im Norden kennen, die wissen, dass dann der Wind eher von der Seite kommt als von vorne. Eigentlich wäre die Bahn 0927 schon die angenehmere, was Windverhältnisse angeht. Zusätzlich wird auch der Betriebsflugleiter, der momentan mitfinanziert wird, vermutlich abgeschafft. Was jetzt nicht so schlimm ist, haben wir ja gesagt, Flugleiter oder Betriebsleiter sind eigentlich nicht mehr notwendig. Das ist jetzt nicht so schlimm, aber wie gesagt, die 0927 soll abgeschafft werden. Und auf der Fläche der ehemaligen Startbahn und auch der jetzigen Abstellfläche für Flugzeuge und wo auch die Hangar stehen und sowas, sollen 100 Wohnmobilstellplätze, Tinyhäuser und Photovoltaikanlagen entstehen. Also eine alternative Nutzung des Geländes zu Lasten der Fliegerei und eindeutig ganz klar geldgetrieben. So ein paar 100 Wohnmobilstellplätze bringen wahrscheinlich mehr als die paar Flugzeuge, die da kommen. Und da braucht dann uns keiner erzählen, dass das wegen der Flugsicherheit ist. Man fliegt über die Stadt an, aber wenn es um die Flugsicherheit gehen würde, dann würde man nicht die Bahn auswählen, die voll Crossband aufgeschlagen ist. Aber so ist es. Wenn ihr die Kollegen auf Föhr in Wieck unterstützen wollt, dann schaut doch mal in die Facebook-Gruppe Inselflieger rein. Dort haben bereits einige Piloten aus Wieck geschrieben. Und es wird darum gebeten, dass man bei einer Unterschriftenaktion mitmacht. Schaut einfach mal gerne in die Gruppe Inselflieger auf Facebook. Und die zweite Nachricht dieser Art ist, dass der Flugplatz Magdeburg auch in Gefahr ist. Dem Flugplatz Magdeburg City droht das aus. Die Stadtverwaltung plant, das Areal in ein Industrie- und Gewerbegebiet umzuwandeln. Und das trotz der wichtigen Rolle, die der Flugplatz für Hobbyfliegerei, Geschäftsreisende und sogar die Polizei spielt. Es wurde eine Petition ins Leben gerufen, um diesen Plänen entgegenzuwirken. Die Stadtverwaltung von Magdeburg hat zwei mögliche Standorte für ein neues Gewerbegebiet ins Auge gefasst. Und einer davon ist ausgerechnet, wie gesagt, der Verkehrslandeplatz Magdeburg. Sollten die Pläne umgesetzt werden, würde der Flugbetrieb komplett eingestellt werden und die Fläche würde für Gewerbeansiedlung genutzt werden. Und das wäre ein harter Schlag für die Luftfahrt in der Region. Und besonders absurd ist, Magdeburg ist momentan die einzige deutsche Landeshauptstadt mit einem Flugplatz und dennoch wird mit dessen Schließung ernsthaft in Erwägung gezogen. Der Mitinitiator der Petition, Philipp Müller, bringt es auf den Punkt, Magdeburg City ist alternativlos. Es gibt ja einen privaten Flughafen in Kochstedt und noch ein paar andere Flugplätze rund um Magdeburg, die würden aber nicht die entsprechenden Flugbewegungen auffangen können. Auch die lokale Wirtschaft zeigt sich nicht besonders beeindruckt von diesen Plänen. Klaus Eurich, Präsident der Industrie- und Handelskammer Magdeburg, betont, dass der Flugplatz eine wichtige Rolle für Geschäftsreisen spielt. Mal sehen, was das am Ende gibt. Am 17. Oktober entscheidet in Magdeburg der Stadtrat, ob der Vorschlag weiterverfolgt wird. Also auch da habt ihr die Möglichkeit, den Kollegen in Magdeburg über die Petition zu helfen. Ich packe euch einen Link in die Shownotes, wenn ich einen finde. So viel zu den News, einiges gewesen. Jetzt kommt unsere beliebte Rubrik Events. Und ich muss sagen, nachdem das letzte Wochenende ja so voll war, dass man gar nicht wusste, wo man hinfliegt, ist es jetzt schlagartig ruhig geworden. Wir haben sehr wenige Events. Ich habe euch drei mitgebracht. Eines ist das Beach Aero Club Fly-In. Das findet statt in Merseburg, Echo Delta Alpha Mike. Und zwar am 28. September, also westlich von Leipzig. Jeder ist willkommen. Gibt Barbecues, Drinks. Ihr könnt euch gerne anmelden beim bacdeutschland@gmail.com. European Beach Aero Club Fly-In in Merseburg, Echo Delta Alpha Mike.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Persönlichkeit in der allgemeinen Luftfahrt. Elli Beinhorn. Das ist ein Name, der heute vielleicht nicht jedem direkt was sagt, aber in der Geschichte der Luftfahrt eine große Bedeutung hat. Sie war eine der bekanntesten deutschen Fliegerinnen und Abenteurerinnen des 20. Jahrhunderts, die durch ihren Mut, Entschlossenheit und ihre Leidenschaft für das Fliegen die Grenzen dessen, was für Frauen damals als möglich galt, mehr als überschritten hat. Elli Beinhorn, die wurde am 30. Mai 1907 in Hannover geboren und schon als junges Mädchen war sie fasziniert von Abenteuern, Entdeckern und der großen weiten Welt. Doch zunächst sah das gar nicht so danach aus, dass sie eines Tages in die Lüfte steigen würde. Nach dem Schulabschluss hat sie erstmal ein naturwissenschaftliches Studium in Stuttgart begonnen, aber bald schlug ihr Herz dann doch in eine ganz andere Richtung und ein Schlüsselmoment war der Vortrag des berühmten Fliegers Hermann Köhl, der 1928 über seinen Atlantikflug berichtete. Den hatte Elli gehört und war sofort begeistert und wusste, dass sie jetzt auch fliegen wollte. Ohne lange zu zögern, hat sie dann ihr Studium abgebrochen, investierte all ihr Geld in Flugstunden. Ja, und schon 1929, im zarten Alter von 22 Jahren, hielt sie dann ihre Fluglizenz in den Händen. Das war für die damalige Zeit eine sehr beachtliche Leistung, wenn man bedenkt, dass Frauen damals noch selten in der Luftfahrt zu finden waren. Ihre Leidenschaft für das Fliegen führte sie zu einem ihrer mutigsten Abenteuer. Sie unternahm 1931 eine Solo-Weltreise, die ihr weltweite Berühmtheit einbrachte. Mit ihrer kleinen Maschine, einem Klemmdoppeldecker, startete sie von Berlin aus und machte sich auf den Weg nach Afrika. Das war aber erst nur der Anfang. Sie flog weiter über den Atlantik nach Südamerika, wo sie in Brasilien landete. Und nach einem weiteren Zwischenstopp ging es dann in die USA und von dort aus dann wieder zurück nach Europa. Eine solch weite Strecke alleine zu fliegen, war damals eine unglaubliche Leistung. Nicht nur wegen der technischen Herausforderungen, sondern auch wegen der physischen und mentalen Anstrengungen, denen sie ausgesetzt war. Sie musste oft alleine Entscheidungen treffen und sich auch auf ihre Intuition und ihren Mut verlassen. Natürlich geht bei so einer Riesenreise zu der damaligen Zeit auch nicht alles glatt. Während der Reise überlebte sie einen Flugzeugabsturz in der Sahara. Das war für sie auch ein sehr schicksalshafter Moment in ihrer Karriere. Ihr Flugzeug hatte einen Motorschaden und sie war eben gezwungen, in der Wüste nur zu landen. Das ist eine Situation, die ist für viele, viele Menschen lebensbedrohlich. Sie blieb aber irgendwie ruhig und cool. Und glücklicherweise, muss man sagen, wurde sie von einem französischen Nomadenstamm gerettet. So ein Vorfall hat auch schon damals gezeigt, Mensch, die Elli, die hat Nervenstärke. Und das machte sie dann auch dementsprechend natürlich in den Medien zu einer Heldin. 1932 hat sie dann einen weiteren Rekord aufgestellt, als sie den ersten Alleinflug von Deutschland nach Australien absolvierte. Diese Reise hat ihr natürlich dann den endgültigen Durchbruch als einer der wichtigsten Fliegerinnen ihrer Zeit gebracht. Ihre Erlebnisse und Abenteuern, die haben die Menschen natürlich da draußen gefesselt und machte sie schon zum damaligen Zeitpunkt zu so einer Art Superstar in der Fliegerwelt. Aber Elli hat sich nie dann auf ihren Lorbeeren ausgeruht. Sie ist weiterhin ins Cockpit eingestiegen, ist weitergeflogen, hat an vielen zahlreichen internationalen Wettbewerben teilgenommen und hat auch immer wieder neue Rekorde aufgestellt. Dabei ging sie aber nicht um den Ruhm oder das Geld, das sie dafür bekam, sondern es war einfach so dieser Fliegervirus, diese Freiheit und das Abenteuer, was wir auch alle immer wieder auch in der Luft selber finden. Ja, und während ihrer Fliegerkarriere hat sie dann auch ihre große Liebe kennengelernt. Sie hat dann 1936 den Rennfahrer Bernd Rosemeyer geheiratet, der selbst im Rennsport sehr große Erfolge zur damaligen Zeit gefeiert hat. Naja, und die beiden waren natürlich dann auch in der damaligen Zeit so ein absolutes Traumpaar, ne? Sie, die wagemutige Fliegerin und er, der mutige Rennfahrer. Das Glück der Meinen war aber leider nur von kurzer Dauer, denn bereits 1938 starb Bernd Rosemeyer bei einem Unfall während eines Geschwindigkeitsrekordes auf der Autobahn auf der A5 bei Darmstadt. Ellie war zu dem Zeitpunkt schwanger mit dem gemeinsamen Sohn Bernd Rosemeyer Junior, der dann wenige Monate nach dem tragischen Unfall seines Vaters geboren wurde. Die Trauer über den Verlust ihres Mannes war natürlich überwältigend. Sie zog sich zunächst aus der Öffentlichkeit zurück, um sich um ihren Sohn zu kümmern und auch um das Erlebte zu verarbeiten. Der Zweite Weltkrieg ging vorbei und die politischen Veränderungen, die es dann in Deutschland auch gab, da wurde es dann um Ellie Beinhorn stiller. Sie ist auch nicht mehr so häufig geflogen, vor allem weil natürlich auch das Fliegen in Deutschland nach dem Krieg erstmal zunächst stark reglementiert war. Aber sie blieb eine angesehene Persönlichkeit in der Luftfahrt. Sie veröffentlichte mehrere Bücher über ihre Erlebnisse und inspirierte Generationen von Fliegern und auch zum Glück Fliegerinnen. Ihre Abenteuerlust blieb ihr aber auch erhalten, auch wenn sie sich mehr auf das Schreiben und dann ihre Familie konzentrierte. 1979 zog sie sich dann endgültig aus dem aktiven Fliegerleben zurück. Ellie Beinhorn war weit mehr als nur eine talentierte Pilotin. Sie war Pionierin, die in einer Zeit, in der Frauen oft nur in traditionellen Rollen gesehen wurden, ihren eigenen Weg ging und sich in einer von Männern dominierten Welt wirklich behauptete. Sie hat Mut gezeigt, Durchhaltevermögen und eine unglaubliche Entschlossenheit, ihre Träume zu verwirklichen. Ihre Flüge in die entlegensten Winkeln der Erde und ihre zahlreichen Rekorde haben sie zu einer Legende der Luftfahrt gemacht und trotz dieses persönlichen Schicksalsschlages und auch schwieriger Zeiten blieb Ellie Beinhorn immer ihrer Leidenschaft für das Fliegen treu und bewies, dass man mit Entschlossenheit und Mut alles erreichen kann. Am 28. November 2007 starb Ellie Beinhorn im Alter von 100 Jahren. Ein beeindruckendes Leben, das von Abenteuern und der Erfüllung ihrer Träume geprägt war. Ihr Vermächtnis als eine der großen Pionierinnen der Luftfahrt wird dementsprechend noch lange nachhallen.
Und dann habe ich noch zwei Termine von der AOPA. Und einmal findet am ebenfalls 28. September in Egelsbach das Seminar Afgas und Mogas 20% günstiger oder das Geheimnis des roten Knopfs. Also jeder, der schon mal ein bisschen was zum Leanen hören wollte und was Lean of Peak und Witch of Peak und so weiter bedeuten, der ist am 28. September gut aufgehoben. Teilnahmegebühr sind 160 Euro für AOPA-Mitglieder, 200 Euro für Nichtmitglieder. Das ist das eine Seminar und dann gibt's danach in Stendal, ebenfalls von der AOPA veranstaltet, das 32. AOPA Flugsicherheitstraining, wie gesagt, in Stendal am 3. bis 6. Oktober, also schon eine ordentlich lange Zeit. Auch da sollt ihr euch anmelden. Teilnahmegebühren für AOPA-Mitglieder 200 Euro, für 300 Euro für Nichtmitglieder. Es gibt noch weitere Gebühren für Briefing, Debriefing und Fluglehrerstunden an. Aber wie gesagt, wer da mal Lust hat, sich intensiv in Richtung Flugsicherheit nochmal nachzuschulen, der ist am 3. bis 6. Oktober beim AOPA Flugsicherheitstraining in Stendal sehr willkommen. Das war's schon von den Events, die ich für diese Woche gefunden habe. Und damit wünsche ich euch always many happy landings und bis bald.